Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Der Podcast, wo komplexe Medizinthemen von Experten in einfachen Worten erklärt werden. Heute haben wir als Gast Feder Barth. Er ist Physiotherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Und mit ihm wollten wir uns über das Thema Psychosomatik unterhalten. Einmal kurz vorab, Feder, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ja, ich arbeite in Köln, bin 41 Jahre alt, bin auch Physiotherapeut, so wie du. Und habe eine körpertherapeutische Ausbildung gemacht, wo es so um den Brückenschlag zwischen der Arbeit mit dem physischen Körper und der psychotherapeutischen Arbeit geht. Habe meinen Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, eine Traumatherapie-Fortbildung und biete im Allgemeinen körperorientierte Psychotherapie an.
Das hört sich sehr spannend an, besonders in Bezug auf die Physiotherapie. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr über die beiden Schwerpunkte erzählen, in Bezug auf Traumatherapie, Psychosomatik? Was machst du da genau?
Ja, also es gibt ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen in der psychotherapeutischen Arbeit, auch in der körpertherapeutischen Arbeit. Ich habe halt sehr körperbezogen angefangen als Physiotherapeut, wusste damals aber in der Ausbildung auch schon, dass mir das nicht reicht und habe auch am eigenen Leib einfach sehr viel erfahren, wie meine Psyche auf meinen Körper wirkt und umgekehrt. Und das war für mich halt nie trennbar, also der Körper und die psychischen Aspekte, da ist das Emotionale, auch das Kognitive, auch das Energetische. Und ja, deswegen habe ich das dann halt auch im weiteren Verlauf meiner Ausbildung habe ich das immer mehr verbunden. Da ist natürlich auch irgendwo so mein eigener Stil draus entstanden. Und mittlerweile, also der Begriff Psychosomatik wird, denke ich, so allgemein verstanden als die Wechselwirkung zwischen der Psyche und dem physischen Körper. Also wie beide aufeinander Einfluss nehmen können oder sich beide gegenseitig beeinflussen. Ich hatte dir ja auch gesagt, ich will gern was zum Thema Psychosomatik erzählen, beziehungsweise zum Thema die Sprache des Körpers, weil das ist es eigentlich für mich. Für mich ist der physische Körper das Medium, was alles zum Ausdruck bringt, sei es über unsere Mimik, sei es über unsere Körperhaltung, sei es über unsere Körperempfindungen, über unsere Emotionen, unsere Gedanken. Also egal, was wir erleben, erleben wir im physischen Körper oder ich würde sagen überwiegend im physischen Körper. Deswegen ist eigentlich jedes psychische Störungsbild oder jedes Thema, jedes innere Thema mit dem Körper nicht nur verbunden, sondern eins, also drückt sich halt darüber aus. Und das mache ich halt auch in meiner Arbeit. Also ohne den physischen Körper oder ohne die Arbeit über den physischen Körper funktioniert für mich Psychotherapie nur begrenzt.
Da stimme ich dir auch vollkommen zu. Wie können denn sich psychosomatische Symptome körperlich äußern? Hast du da vielleicht eine gute Erfahrung, Beschreibung?
Also ich denke, die Äußerung dessen ist extrem vielfältig. Sei es in Form von Rückenschmerzen, sei es in Form von Kopfschmerzen, sei es in Form von Essstörungen, also eigentlich oder Übergewicht, egal was du dir eigentlich vorstellen kannst. Ich denke, dass die Ausdrucksweisen nahezu unbegrenzt sind. Jeder von uns weiß, also ein ganz einfaches Beispiel, wenn man verliebt ist, hat man Bauchkribbeln. Da drückt sich das sehr einfach aus. Wenn man traurig ist, geht man eher gebeugt, bedrückt und energielos. Wenn man freudig und glücklich und erfüllt ist, geht man aufrecht, offen für die Welt, ist empfänglich und ist sehr energetisch. Also ich glaube, wir erleben das in jeder Sekunde ständig. Also im ganz Einfachen, wie ich das gerade beschrieben habe, aber bis hin halt auch zu Krankheitsbildern wie meinetwegen auch Krebs oder was auch immer. Also ich glaube, fast jedes Krankheitsbild oder ich sage jetzt mal bewusst fast jedes, um es nicht zu generalisieren, aber ich glaube, dass eigentlich so ziemlich jedes Krankheitsbild eine psychische Komponente hat, beziehungsweise da ihren Mitursprung hat.
Wie kannst du das feststellen, diagnostizieren jetzt in deiner Behandlung? Machst du das anhand von Fragen? Wie gehst du dabei vor, wenn du Verdacht hast, da liegt eine Psychosomatik vor?
Also in der Psychotherapie macht man diagnostisch ja einen psychopathologischen Befund. Ich verknüpfe den mit einem osteopathischen Befund. Also es geht für mich um eine körperliche Diagnostik und eine psychische, die für mich halt ineinander fließt. Da ich über das Körperempfinden arbeite, also kannst es dir so vorstellen, wenn jetzt jemand mit einem Thema zu mir kommt, leite ich ihn an oder begleite ihn dahin, dass er sich Zeit nimmt, in seinen Körper zu spüren, also seine Achtsamkeit nach innen zu richten, in den physischen Körper. Und der physische Körper zeigt ja immer irgendetwas. Und wenn man ein Thema mitbringt, zeigt er in der Regel das, was mit dem Thema verbunden ist. Der physische Körper zeigt für mich immer das auf, was jetzt gerade dran ist, was jetzt gerade bearbeitet werden kann und ist für mich sogar eine Form der Kommunikation. Ich habe die ganze Zeit jetzt von Ausdruck gesprochen, dass der Körper Dinge ausdrückt. Für mich ist Ausdruck eine Form der Kommunikation. In meinem Empfinden oder meinem Erleben möchte der Körper etwas mitteilen, er möchte etwas erzählen. Und wenn man diese Sprache des Körpers etwas kennenlernt, kann man über diese Art der Kommunikation miteinander in therapeutischen Austausch gehen. Und darüber erfährt man, wie Körperempfindungen oder Körpersymptome mit psychischen Themen verbunden sind. Also es geht einmal um Dinge ins Erleben, ins Fühlen, ins Wahrnehmen zu bringen über den physischen Körper und dann darüber hinaus auch ein Verständnis und Bewusstsein darüber zu entwickeln. Worum geht es dabei? Das ist eigentlich der Kern der Arbeit, die ich mache. Also ich lasse mir eigentlich von meinem Gegenüber über den Körper erzählen, was da ist, was gerade da ist.
Um mal das mal ein bisschen banaler festzustellen, sagen wir mal, du machst diesen diagnostischen Prozess und du stellst fest, okay, bestimmte Muskulaturgruppen sind verspannt, zum Beispiel Iliopsoas oder die Nackenmuskulatur. Welche Rückschlüsse ziehst du dann in Bezug auf die Psychosomatik?
Also zum einen, du sprichst jetzt von einem detaillierteren physiotherapeutischen Befund, so mache ich den nicht mehr. Wenn ich irgendwo ins Detail gehe, dann, weil ich den Eindruck habe, dass das gerade sehr wichtig ist. Das würde für mich auch sonst den Rahmen sprengen, auch in der Diagnostik. Also wenn jemand, nehmen wir das Beispiel, wie du jetzt sagst, Iliopsoas. Das wird ja dann in der Regel, also wie du es jetzt beschrieben hast, als eine Spannung wahrgenommen. Ein Spannungszustand. Ein Spannungszustand auf körperlicher Ebene ist auf emotionaler Ebene eine Anspannung. Also ich bin nicht entspannt. Ich fühle mich angespannt, nicht nur körperlich, sondern auch innerlich. Und da hast du direkt die Brücke zwischen Körper und Psyche. Oder ich sage jetzt mal Psyche, für mich ist es eine psycho-emotionale Ebene. So, also du kannst, wenn du da reinspürst in diese Anspannung in dem Fall und dir dafür Zeit nimmst, das braucht in der Regel Zeit, und damit auch nichts machst, also du versuchst nicht die Anspannung zu lösen, du versuchst sie nicht zu verstärken, du bist einfach aufmerksam mit dir in deiner Anspannung, dann kommt irgendwann irgendwas in Bewegung und Stück für Stück auch Bewusstsein darüber, was in dieser Anspannung drinsteckt. Und meine Erfahrung ist, dass meistens in diesen Anspannungen nicht gelebte Gefühle drinstecken. Also das erlebe ich überwiegend so. Ne? Nicht ausschließlich, aber überwiegend.
Kannst du vielleicht ein Beispiel dafür geben, für ein nicht gelebtes Gefühl? Was könnte ein Beispiel dafür sein?
Naja, also ich glaube, wir kennen doch alle Angst, wir kennen alle Wut, wir kennen alle Trauer, wir kennen Verzweiflung, Besorgtheit, also Ohnmacht. Also es sind alles sehr starke Gefühle. Und den meisten Menschen oder ja, ich würde mal sagen, fast allen Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, gefallen diese Gefühle nicht besonders gut. So, die wollen sich lieber gut fühlen, sicher fühlen, mutig fühlen, stark fühlen, was auch immer. Ich denke, dass das auch viel in dieser Gesellschaft hier suggeriert wird, dass du eher stark und kräftig und sonst was sein solltest. Und wir als Kinder meistens nicht die Erfahrung gesammelt haben, dass unsere Eltern gesagt haben, es ist okay oder es ist gut, dass du wütend bist, leb deine Wut, lass die zu. Es ist okay, dass du traurig bist, ich bin da für dich, lass die Trauer zu. Also es haben wenig Menschen gelernt, die Gefühle so zuzulassen. Wir haben eher gelernt, die Gefühle zu versuchen zu verändern. Also wir haben versucht, anders zu sein, als wir eigentlich in dem Moment sind. Sei doch jetzt nicht so wütend, hier hast du ein Eis. Stell dich jetzt nicht so an, reiß dich mal zusammen und so weiter. Also kennen viele Menschen, denke ich. Und dadurch passiert eine Unterdrückung der Gefühle. Und diese Gefühle sind aber trotzdem im System da und möchten sich irgendwann zeigen. Die möchten irgendwann zum Ausdruck kommen. Und wenn sie nicht gefühlt werden als das Gefühl, kann es passieren, dass sie als körperliches Symptom zum Ausdruck kommen. Und dann sprechen wir in meinen Augen vom Psychosomatik.
Also wenn man die Gefühle zum Ausdruck bringt, das gilt natürlich nicht für alle Beschwerden, aber bestimmte körperliche Beschwerden können sich in dem Fall verbessern.
Auf jeden Fall. Also viele körperliche Beschwerden können sich verbessern. Meiner Erfahrung nach sogar auch chronische Erkrankungen. Es gibt, denke ich, häufig die Situation, dass der physiologische Veränderungsprozess in einem Krankheitsgeschehen schon so fortgeschritten ist, also das Gewebe so zerstört ist oder so verändert ist oder so in Disbalance, dass du es nicht mehr über den Weg verändern bekommst. Ja, dafür haben wir dann die Schulmedizin, die unterstützend da ist. Und so finde ich das auch gut, dass alles dann zusammenkommt. Aber bis zu einem gewissen Grad. Und man kann das halt nicht sagen, ja, bis dem Grad geht das auf jeden Fall. Das ist von Mensch zu Mensch komplett unterschiedlich, sehr individuell. Bei dem einen kann es sogar in einem Krebsstadium noch Verbesserungen bringen, bei dem anderen halt nicht mehr. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Da gibt es für mich keine Formel für. Aber viele Symptome können sich dadurch verändern, auf jeden Fall.
Und ja, da sind wir jetzt im Bereich der Psychotherapie unterwegs, aber wie würdest du denn ein unterdrücktes Gefühl zum Ausdruck bringen? Hast du da eine bestimmte Technik? Ist das ein Gespräch?
Wenn man das als Technik beschreiben möchte, dann ist wohl die Kerntechnik in meiner Arbeit das Wahrnehmen. Also es geht eigentlich in meiner Arbeit um Wahrnehmungsschulung. Sich darin zu beüben, sich immer feiner und tiefer fühlen zu können. Also jeder, der schon mal eine Achtsamkeitspraxis gemacht hat, in einer gewissen Regelmäßigkeit, merkt, dass er Stück für Stück feiner mit sich in Kontakt treten kann. Und durch diese Verfeinerung der Wahrnehmungsfähigkeit kommen die Gefühle Stück für Stück von ganz allein an die Oberfläche. Es gibt auch Techniken wie sehr intensive Atemtechniken oder in der Traumatherapie zum Beispiel EMDR, wo du viele Impulse gibst, um etwas nach draußen zu drücken. Für mich ist das zu pushy, sage ich immer. Das ist für mich zu viel gewollt, zu viel Druck ausgeübt. Ich bin davon überzeugt, dass der Körper eine Selbstregulierungstendenz hat. Und dass einfach das zum Vorschein kommt, wenn es dran ist. Ich brauche da, glaube ich, nicht viel Druck ausüben, um an irgendwas dran zu kommen. Also ich glaube, es ist eher, wenn ich mich da drin beübe, mich in Ruhe zu lassen, so wie ich bin, dann kommt einfach frei das an die Oberfläche, was ich zeigen möchte. Also es ist weniger das Ding, ja, heute nehme ich mir mal vor, meine Wut an die Oberfläche zu bringen und mache das und das dafür. So mechanisch funktioniert es in meinen Augen. Die Gefühlswelt ist für mich wie so ein eigenes Wesen. Die kann man nicht gut steuern, die kann man nicht gut beeinflussen, die kommt und geht, wann sie will und zeigt sich halt oder halt auch nicht. Und wenn ich einen Tag habe, wo ich gerade mehr mit meiner Wut im Kontakt bin, ich wach auf und merke, oh krass, das ist Wut, dann kann ich den Tag dafür nutzen, näher mit mir in Kontakt zu kommen mit über meine Wut. Das geht schon. So, aber im Grunde genommen ist es für mich das Schulen in seiner Wahrnehmungsfähigkeit. Das mache ich in erster Linie in meinen Sitzungen und ich gebe den Leuten gerne mit als Übung. Nehmt euch über den Tag verteilt immer wieder kleine Inseln des Innehaltens. Also immer wieder nach 2 Stunden mal kurz hinsetzen, 5 bis 10 Minuten nur sitzen und in den Körper spüren. Wie bin ich gerade da? Was ist gerade da? Wie fühle ich mich körperlich? Was ist emotional da? Wie ist meine Stimmung? Und dann begegnet man sich, man kommt in Kontakt mit sich. Man ist in dem Moment immer im Hier und Jetzt, weil man kann nur im Hier und Jetzt im Körper sein, wenn man sich im physischen Körper fühlt. Und man ist halt immer bei sich. Ich denke, das sind halt sehr, sehr gute Ausgangslage, um um mit sich im Kontakt im Leben zu sein.
Es hört sich so an, als wenn du auch sehr viele Meditationstechniken deinen Patienten mitgibst. Wo findest du oder was ist deiner Meinung nach, welche Rolle spielt Meditation allgemein in unserer Gesellschaft? Ist es etwas, was noch uns fehlt?
Also ich sehe eine Bewegung, wo sich all das, nennen wir es jetzt Meditation, immer mehr verbreitet. Wir sehen, wie viel Yoga praktiziert wird. Yoga ist eigentlich ein Begriff, der bedeutet still sitzen oder in Meditation gehen. Also die ganze Yoga-Praxis, die Körperübungen sind eigentlich unterstützende Maßnahmen, um gut still sitzen zu können. Deswegen, ich sehe eine starke Bewegung in der Gesellschaft mittlerweile. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube, den Menschen tut es allgemein gut, in dieser Schnelllebigkeit, wo es viel um äußere Reize geht, die Wahrnehmung nach innen zu kehren. Weil das machen wir einfach sehr wenig. Ne? Wir sind sehr viel abgelenkt, sehr viel in Gedanken, was morgen ist, was gestern war, wenig im Hier und Jetzt und im Körper. Also du wirst es selber wissen, die Leute haben häufig ein erschreckend wenig Körperempfinden und Bewusstsein. Ne? Und das, ich glaube, also das passiert durch Achtsamkeitspraxis, nenn es Meditation oder was auch immer. So, also für mich gibt es auch nochmal einen Unterschied zwischen, ich nehme mir im Alltag Zeit zum Innehalten, um immer wieder mit mir im bewussten Kontakt zu sein, um mitzubekommen, wie bin ich eigentlich gerade drauf, wie geht es mir eigentlich, was brauche ich eigentlich? Also ohne dieses Feedback aus dem Körper kann ich ja gar nicht wissen, was ich für Bedürfnisse habe und nach denen zu leben, ne, mich für die einzusetzen. Also ich denke, dass das ist das eine. Ich meditiere jeden Morgen, ich setze mich jeden Morgen aufs Kissen. Und dieses längere in sich kehren ist für mich auch nochmal ein bisschen was anderes, ein bisschen was Vertiefteres. Mir gibt es halt einen sehr schönen, soliden Boden in meinem Alltag, um einen guten Halt mit den Füßen auf dem Boden zu haben. So, aber ich denke auf jeden Fall, der Gesellschaft würde es allgemein gut tun, mehr nach innen zu kehren.
Ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Patienten gibt, die weniger empfänglich sind für Techniken wie Yoga, Meditation, Achtsamkeit. Wie gehst du mit solchen Patienten um? Hast du da vielleicht einen anderen Zugang? Wie arbeitest du in dem Fall, wenn ein Patient dafür nicht empfänglich ist?
Für mich geht es darum, einen Erfahrungsraum zu schaffen. Also einen Raum, wo sich derjenige erfahren kann. Nicht über sich nachdenkt, sondern sich erlebt. Also übers Wahrnehmen. Spätestens, wenn ich jemanden, der hier bei mir ist, dazu anleite, eine kleine Körperreise zu machen, die Füße auf dem Boden zu fühlen, die Beine zu spüren, das Gesäß auf dem Sitz, die Rückenlehne, wie der Stuhl einhält, wie das Gewicht getragen wird. Das dauert 5 bis 7 Minuten, dann wird die Person ruhiger. Das ist einfach eine natürliche Reaktion des Körpers. Wenn ich mit mir in Kontakt trete, wenn ich bei mir bin, beruhige ich mich. Das ist so wie ein kleines Baby, was sich beruhigt, wenn die Mama da ist. So können wir halt mit uns selbst umgehen. Und das erfährt jede Person, das funktioniert mit jedem Körper, das ist egal, wie weit man von Yoga oder Meditation entfernt ist, das funktioniert bei jedem und die Leute sammeln die Erfahrung, oh, das fühlt sich anders an, ich fühle mich ruhiger und verbundener mit mir und das freut in der Regel jeden. So, also das ist total egal, wie empfänglich man dafür ist, dass jedes körperliche oder menschliche System ist dafür offen.
Und gibt es bestimmte Persönlichkeitstypen, die du immer wieder in der Praxis siehst und sagst, da würde die Arbeit auch mit der Psychosomatik wirklich gut funktionieren und helfen?
Also meine Erfahrung ist, dass jeder, der therapeutisch arbeitet, so ein bisschen so ein bestimmtes Klientel anzieht. Ich ziehe viel Traumathemen an. Das war irgendwie immer schon so und ich ziehe in der Regel Leute an, die dafür offen sind, über ihren Körper zu arbeiten. Deswegen ist mein Bild halt auch begrenzt. Ne? Es gibt andere Leute, die für andere Sachen sehr, sehr gut sind, wo ich einfach nicht so gut bin. Deswegen beschränkt sich das auf eine, denke ich, gewisse Gesellschaftsgruppe, die zu mir finden oder die auch zu dir finden, denke ich. Und also Ich erinnere mich noch daran, sowohl in der physiotherapeutischen Ausbildung als auch in der Psychotherapeut oder als in der Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie, es ging immer darum, diese Systeme zu schaffen. Also wie du gerade sagst, ne, bestimmte Klientengruppen, also Persönlichkeitsstörungen, Rückenschmerzen, Depressionen. Es geht immer darum, halt irgendwie ein System zu schaffen, wo man Leute einordnen kann. Und ich habe bisher noch nie einen Menschen getroffen, den man nur in eine Kategorie packen könnte. Der hat vielleicht vordergründig Aspekte, die in eine Depression passen. Aber da sind immer auch noch andere Aspekte und sehr viele Aspekte. Deswegen, ich finde es gut, dass es ein System gibt, eine Struktur, die brauchen wir einfach für unser System, für ein Abrechnungssystem und so. Aber für mich ist es genauso wichtig, von diesem System loszulassen und den Mensch einfach als Mensch zu sehen, der gewisse Dinge mitbringt. Bei dem drückt sich das halt eher als Depression aus, beim anderen eher als Rückenschmerz. Aber im Endeffekt, im Kern geht es, glaube ich, für alle um dasselbe, und zwar mit sich tiefer in Kontakt zu kommen.
Und welche Rolle spielt dabei die Beziehung zwischen den Patienten und den Therapeuten?
Da, die spielt eine sehr große Rolle. Wenn kein sicherer Rahmen geschaffen ist, kein therapeutischer, dann öffnet sich das System auch nicht. Weder meins noch das vom Gegenüber. Also die Beziehung, die Bindung zwischen Therapeut und Klient, also die auf einer professionellen Ebene, spielt eine sehr große Rolle. Derjenige muss sich wohlfühlen und Vertrauen entwickeln, um sich öffnen zu können. So funktioniert es. Und ich glaube auch, dass es darum geht, dass der Klient bei mir erfährt, dass ich kein bisschen anders bin. Ich durchlebe auch Ängste, ich durchlebe auch Trauer. Ich habe sehr dicke Krisen im Leben erlebt, durch die ich durchgewachsen bin und durch die ich heute Menschen begleiten kann in ihren Krisen. Ja? Also es geht auch um eine Echtheit, dass mein Gegenüber sieht, ah, okay, hier ist jemand auf Augenhöhe mit mir. Der sucht zwar meine Begleitung, meine Unterstützung, aber auf einer tieferen menschlichen oder sagen wir mal seelischen Ebene gibt es da keinen Unterschied.
Viele psychosomatische, aber auch psychische Erkrankungen werden mit Medikamenten behandelt. Wie ist deine Stellung, deine Meinung dazu? Ab wann macht eine Medikation Sinn?
Oh, ist auch nicht leicht zu beantworten, denke ich, die Frage, weil das sehr, sehr individuell unterschiedlich ist. Ich denke, dass es oft zu sehen ist, dass Medikamente schnell verschrieben werden. Für mein Empfinden zu schnell. Aber ich denke, dass gerade bei schwereren Störungsbildern, dass es gut ist, das zu kombinieren. Also die konservative Behandlungsmethodik mit der medikamentösen. Also wie ich eben schon meinte, das ist ähnlich wie wenn eine physiologische Struktur sich schon so stark verändert hat, dass man halt um eine OP nicht mehr drum herum kommt. Also wenn die Bandscheibe weg ist, dann ist sie halt weg und dann muss man eventuell was machen. Aber ich denke, dass es sehr, sehr viele Situationen gibt von Patienten oder Klienten, wo konservative Therapie deutlich im Vordergrund stehen darf, bevor Medikamente zum Einsatz kommen, die halt auch einfach ihre Nebenwirkungen haben. Also nehmen wir mal an, also ich weiß nicht, wie du osteopathisch auch irgendwie bewandelt bist, so ein bisschen wahrscheinlich kennt sich auch was aus, so wie die Organe halt auf den Bewegungsapparat sich auswirken. Und also ich meine, wenn jemand Rückenschmerzen hat, weil der Magen fest ist, warum auch immer, das steigen wir jetzt mal nicht tiefer ein, dann ist es, glaube ich, Käse, halt Schmerztabletten zu nehmen, die noch mehr Belastung für den Magen sind. Dann hat man halt einen Teufelskreis am Laufen. So. Und ja, das ist halt, es ist schwer zu sagen. Also ich denke, dass es auch eine Mischung aus einer fachlichen Meinung, sprich dem behandelnden Arzt oder Therapeuten ist, aber auch die ganz individuelle Meinung oder das Empfinden des Klienten, des Patienten. Fühlt sich das gerade gut an, Medikamente zu nehmen bei der Sache oder nicht? Aber um das entscheiden zu können, um das überhaupt fühlen zu können, muss ich mit mir in Kontakt sein. Also bin ich halt wieder bei der Wahrnehmung, beim nach innen gehen. Es gibt, denke ich, viele Menschen, die erleben ihr Krankheitsbild oder ihr Störungsbild als jemand Fremden. Da ist etwas, was mich belastet, das nicht zu mir gehört. Und dann gehen die zum Arzt und möchten, dass es weggemacht wird oder verbessert wird. oder lassen es sich rausschneiden, ne, beim Chirurgen. Und ich glaube, dass, also ich glaube auch, das ist in Ordnung. Jeder ist da, wo er mit sich ist. Ja, ich denke, dass dieses Zuwenden zu sich selbst im Krankheitsbild ein unglaublich starkes Potenzial hat, um Krankheit aufzulösen. Also zu erkennen, die Krankheit, der Rückenschmerz, das bin auch ich. Das ist nichts Böses, nichts Fremdes oder was auch immer. Das bin ich und ich verstehe noch nicht ganz, was ich brauche. So, und deswegen geht es mir halt nicht so gut. Also da gibt es mit Sicherheit viele Menschen, die so nicht auf sich schauen. Und die halt, ja, die nehmen halt eher schneller Medikamente. Und ich glaube, dass es aber auch dann okay ist. Also wie ich gerade schon meinte, ich glaube, es geht sehr darum, wo man halt auch mit sich im Leben steht. An welchem Punkt so.
Eine konservative Behandlung ist ja auch eine etwas längere und komplexere Behandlung. Besonders in Bezug auf die Arbeit mit der Achtsamkeit. Wie lange dauert bei dir dann so ein Behandlungsverlauf? Wenn jetzt ein Patient anfängt, mit dir zu arbeiten, ist es ein Monat, 3 Monate, ein Jahr? Puh. Wie sind da so die Erfahrungswerte?
Auch nicht leicht zu beantworten, die Frage. Oder nicht einfach zu beantworten.
Oder vielleicht so. Sagen wir mal bei Traumatherapie. Das ist ja ein häufiges.
Ja, also es ist, ich gebe da sehr, sehr ungern Zeitangaben an, weil das auch in meiner Erfahrung nach sehr individuell unterschiedlich sein kann. Für mich ist es auch, also ich habe selten Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich habe das Problem und ich will nur das Problem bearbeitet haben. Für mich ist das Problem immer Teil von allem anderen auch. Das heißt, wenn ich mit diesem Problem arbeite, verändert sich das ganze System. Es kommen neue Dinge in Bewegung, ich sammle neue Erfahrungen, ich begegne mir auf eine andere Art und Weise. Mein physisches Empfinden wird anders. Also ich begebe mich eigentlich auf einen Weg. Und das ist ganz unterschiedlich, wie die Leute auf diesem Weg bleiben möchten oder dann sagen, okay, jetzt reicht's für mich, mit dem Rest kann ich gut leben, hier hören wir auf. Also das hängt sehr von meinem Klienten ab, ne, wie lange wir zusammenarbeiten. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich hatte letztens noch jemanden mit einer traumatischen Erfahrung, Verkehrsunfall. Und der hat, wie lange war er jetzt bei mir, 6 Wochen gebraucht, um wieder so ein sicheres Gefühl im Auto zu haben. Ne? Und das hat ihm gereicht bis dahin. Ne? Da waren noch ganz viele andere Dinge, wo wir hätten weitermachen können. Aber der wollte halt das. Und das ist auch okay. Also ich kann dir nicht pauschal sagen, bei dem Krankheitsbild oder Störungsbild dauert es so lang, bei dem so lang. Es ist altersabhängig, es ist abhängig davon, wie bereitwillig derjenige ist, an sich selbst zu arbeiten. Also ich vermittle in meiner Arbeit, ich mache den Leuten ein Angebot, dass sie mit sich selbst in Kontakt treten können und möglichst schnell unabhängig von mir sein können. Also einfach mit sich selbst in Verantwortung treten, so schnell es halt eben geht. Und da ist jeder unterschiedlich und jeder unterschiedlich bereit zu. Der eine ist halt sehr motiviert, an sich zu arbeiten und den Dingen auf den Grund zu gehen und der andere halt weniger. Also auch wieder das, wie eben bei der Thematik mit den Medikamenten, es ist ganz unterschiedlich.
Vielleicht ein paar Möglichkeiten oder Tipps, wie man Psychosomatik vermeiden kann. Gibt es Übungen oder etwas, was du vielleicht den Patienten mitgibst, wie man eben sowas vermeiden kann?
Also wenn wir von Psychosomatik sprechen, sprechen wir ja schon von Krankheitszuständen. Wie wir ganz am Anfang vom Gespräch schon ausgetauscht hatten, ist für mich der Körper immer Ausdruck von unserer Innenwelt. Wann das Krankheit, also Krankheit oder kränklich wird oder pathologisch wird, wo ist da die Grenze? Ne? Ist ein bisschen schwierig zu sagen so. Aber ich denke, wenn man sich auf so vielen Ebenen, wie man kann, um sich kümmert. Ich spreche von unserem Emotionshaushalt, also mit mir in emotionalen Kontakt trete. Ich spreche von Bewegung. Ich spreche von Ernährung. Ich spreche auch von meiner Arbeit mit meinen Gedanken eventuell oder mit dem Kognitiven, also geistige Nahrung auch. Es macht einen Unterschied, ob ich Terminator 3 gucke oder halt ein gutes Buch lese. Ne? Also es kommt sehr, sehr viel darauf an, was ich mir reinhole auf verschiedenen Ebenen. welche Art von Bewegung ich für mich finde, die sich gut und wohlig anfühlt. Ich glaube, Bewegung, die Spaß macht, ist immer heilsam. Also wenn man eine Bewegungsform findet, wo man Freude empfindet, glaube ich, bringt das sehr viel mehr als alle 2 Tage im Fitnessstudio irgendeinen Plan runterzurasseln. Also es gibt einfach sehr viele Ebenen, wo ich was Gutes für mich tun kann. Und wenn ich das tue, dann tue ich sowieso alles, was ich tun kann. Und was dann dabei hinten rauskommt, ist halt die Frage. Meine Erfahrung ist, dass es einem dann auf jeden Fall irgendwie besser geht. Ob dann genau das passiert, was ich mir vorstelle, zum Beispiel, dass meine Rückenschmerzen komplett weggehen. Ich glaube, diese Garantie gibt es nicht. Ich glaube, man ist sehr gut damit bedient, wenn man sich einfach so gut um sich kümmert, wie man eben kann, auf allen Ebenen, die einem zur Verfügung stehen.
Und welche Rolle spricht Stressmanagement oder, sage ich mal, Stress insgesamt bei der Psychosomatik?
Eine Riesenrolle. Ich denke, allgemein im Krankheitsgeschehen spielt Stress eine riesige Rolle. Wenn man in Stress gerät oder sich in Stress befindet, ist man nicht mehr gut im Kontakt mit sich. Das macht wiederum auch Stress. Dann werde ich immer schneller und ängstlicher, weil ich halt keine Basis in mir habe, keine Sicherheit. Deswegen das mit den Inseln, was ich meine, um hier zu bleiben, bei mir bleiben zu können. Also ich denke, Stress gerade in unserer Gesellschaft spielt eine riesige Rolle. Also es ist ja egal, ob das gedanklicher Stress ist, körperlicher Stress, emotionaler Stress. Also Stress spielt, glaube ich, die Rolle im Krankheitsgeschehen.
Und wie können wir den Stress reduzieren? Hast du da vielleicht einen Zugang?
Auf jeden Fall innehalten. Es geht wirklich um den Kontakt zu einem selbst. Wie bin ich mit mir in Verbindung? Wenn ich eine tiefere Verbindung zu mir habe, empfinde ich mehr Ruhe und Sicherheit in mir. Und ich begegne allerdings auch meinen herausfordernden Gefühlen dann mehr. Also umso tiefer ich im Körper verbunden bin, desto mehr Gefühle fühle ich. Das muss einem einfach klar sein. Aber wenn ich nicht im Kontakt mit mir bin, dann kann ich ja nicht fühlen, was ich brauche. Und wenn ich nicht fühlen kann, was ich brauche, wie soll ich dann mein Leben so ausrichten, dass ich weniger Stress habe? Wenn ich nicht mitbekomme, dass meine Arbeit mir nicht gut tut, sondern ich sie einfach mache, weil das Geld auf dem Konto stimmt oder weil man mir sagt, das ist gut, so viele Stunden zu arbeiten, dann geht es mir halt eventuell irgendwo nicht gut und ich verstehe nicht, warum. Ich glaube, wenn man nicht innehält, immer wieder und zu sich selbst kehrt, dann hat man keine Chance mitzubekommen, was man braucht. Und dann kann man auch kein schwieriger Stress reduzieren. Ne, dann ist es für mich eine mechanische Stressreduktion. Ich mache mir einen Plan, so wie ich einen Arbeitsplan habe, mache ich mir einen Stressreduktionsplan. Dann habe ich noch einen Plan im Leben, also noch mehr Aufgaben. Und ich glaube, das ist ein Schuss, der nach hinten losgeht. Dann habe ich noch mehr, habe ich auf eine andere Art und Weise Stress beim Entspannen.
Also wäre ein guter Tipp für jemand, der jetzt sich den Podcast anhört, auch mal innezugehen und den Gefühlen seinen Lauf zu geben, um einfach zu verstehen, was in einem vorgeht.
Genau, und ich glaube, also am Anfang, das ist vielleicht ein bisschen frustrierend, weil am Anfang versteht man erstmal überhaupt nichts. Also, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir doch nicht wirklich genau, wie dieser Apparat hier funktioniert, oder? Wir haben doch keine Betriebsanleitung bekommen. Also unsere Eltern, meine Eltern haben sie mir auf jeden Fall nicht gegeben, so. Das finde ich jetzt in meinem Leben heraus, auch mit Unterstützung. Ich habe viel Therapie gemacht, viel Selbsterfahrung gemacht. Ich habe einen Lehrer, der mich begleitet und der mir auch hilft, immer mehr nach innen zu kehren, ne? Oder immer mehr Eindruck von meiner Innenwelt zu bekommen. Und über die Jahre hinweg habe ich immer mehr verstanden, wie das hier funktioniert, wie ich funktioniere. So. Und am Anfang hatte ich dieses Verständnis nicht. Da war das für mich frustrierend. Da war ich glücklich, wenn ich überhaupt in der Lage dazu bin, überhaupt mal mit mir in Kontakt zu treten. Also überhaupt mal was mitzubekommen, was hier drin passiert. Und dann habe ich das noch lange nicht verstanden. Ich glaube, man ist gut damit bedient, wenn man sich Unterstützung holt. In welcher Form auch immer. Es kann Therapeut sein, es kann Lehrer sein. Also es können Selbsterfahrungsgruppen sein, wie auch immer, aber ich glaube, dass es gut ist, auf diesem Weg sich Unterstützung zu holen, gerade am Anfang.
Weil eben viele Gefühle aufkommen, die man gar nicht einordnen kann, wenn man denn versucht, den Blick nach innen zu richten.
Genau, das ist es. Also vor allem viele von den herausfordernden Gefühlen entstehen halt in der Kindheit, durch Kindheitserfahrung. Und zum Teil so frühkindlich, dass wir überhaupt keine Erinnerung an die Situation haben, die das ausgelöst hat oder die Gegebenheiten. Gerade in dem Bereich, also wir treten mit uns in Kontakt auf eine Art und Weise und können gar nicht zuordnen, wo das hingehört. Ne, da ist bei vielen Menschen erstmal einfach nur Chaos. Und da geht es erstmal darum, dann zumindest mit diesem Emotionschaos in Kontakt zu treten und mitzubekommen, wow, ich bin echt chaotisch und unaufgeräumt. Und das ist das, was ist in dem Moment. Ne? Und dann kann man sich Stück für Stück weiter bewegen und kriegt Stück für Stück mehr Klarheit in die Geschichten rein. Aber das ist, für mich wird man damit nicht fertig. Das ist ein Teil für mich des Lebensweges. Ne? Dass ich den ganzen Lebensweg mir immer tiefer und echter und klarer begegne. Stück für Stück für Stück für Stück mehr. Und das hört für mich auch nicht auf, bis ich in die Holzkiste steige. Ich glaube, das ist einfach, also vielleicht kann man sich das auch noch ein bisschen, um das noch ein bisschen greifbarer zu haben. Also wenn ich zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall bekomme, dann ist ja der Bandscheibenvorfall der Punkt, wo wirklich was kaputt geht. Also sich so stark verändert, also es bricht eigentlich was, das System bricht zusammen. Aber bis es zu diesem Bandscheibenvorfall gekommen ist, sind viele Jahre vergangen. Viele Jahre Disbalance, viele Jahre Belastung, was auch immer. Das ist entstanden über viele Jahre. Nehmen wir jetzt mal an, dass ein Bandscheibenvorfall über 10 Jahre entstanden ist. Dann bin ich doch gut damit bedient, wenn ich nur 5 Jahre aufbringen muss, um das wieder in Ordnung zu bringen, oder? Das ist doch ein faires Angebot vom Leben. Aber es sind 5 Jahre. Für die Leute extrem viel. Die kommen mit einem Physiorezept zu uns und wollen nach 3 Rezepten wieder fit sein. Also es steht für mich halt in keiner Verhältnismäßigkeit. Ne? Also ich glaube, dass das Bewusstsein darüber, wie Krankheitsbilder entstehen, ist halt auch einfach in der Allgemeinbevölkerung, denke ich, begrenzt halt. Also bei uns ja auch, ne? Aber bei der Allgemeinbevölkerung noch mehr. So, und ich glaube, das ist schon mal hilfreich zu sehen. Der ich heute bin, der ist über viele Jahre und viele Erfahrungen so entstanden und auch mein Körper hat sich danach geformt. So. Und das braucht Zeit, bis das wieder aus diesem festen System rauskommt. Viel Zeit. Für mich, mir wurde irgendwann auf meinem Weg klar, das hört gar nicht mehr auf. Das war für mich total erleichternd, der Punkt, wo ich angenommen habe, dass ich ab jetzt immer was für mich tun werde, bis ich sterbe. Und das fühlt sich absolut richtig an.
Also das Ziel für viele Menschen, die eben schon Beschwerden haben, sei es psychosomatisch oder körperlich, dass man überhaupt diese Einsicht bekommt, dass man eben auch eine gewisse Zeit braucht, bis die Beschwerden sich bessern, dass man überhaupt versteht, was in einem vorgeht, dass diese Prozesse in der Gesellschaft immer unterdrückt werden. Empfindest du das als einen Systemfehler oder etwas, was vielleicht mehr angesprochen und gezeigt werden sollte?
Also ich für meinen Teil zeige das in meinem Wirkungskreis. Die Menschen, die zu mir kommen, denen gebe ich das mit. So viel sie davon aufnehmen möchten. Und dann tue ich, glaube ich, das, was ich tun kann. Du hast mich gefunden, ich weiß gar nicht wie. Und wir sitzen heute hier und tauschen uns darüber aus und mein Wirkungskreis erweitert sich ein bisschen. Und das ist das, was ich tun kann. Und ich glaube, mehr brauche ich oder jeder Einzelne nicht tun. Also du hast auch deinen Wirkungskreis, wo du was mitgibst, um zu mehr Gesundheit, Kontakt und Wohlbefinden zu finden. Und das ist gut, das macht jeder so. Also ich glaube nicht, dass man das irgendwie pushen müsste oder sowas, aber ich denke, dass das so wenig verbreitet ist, hängt halt, also es fängt in Erziehung an, in der Schule an, unserem Schulsystem. Also da muss man sehr weit zurückgreifen, um das zu verstehen. Ich glaube, da geht es halt einfach um eine sehr ausgeprägte Unbewusstheit. Also ich sehe uns Menschen als intelligente Wesen, aber auch als sehr unbewusste Wesen. Wir sind uns noch nicht mal klar darüber, also viele sind sich noch nicht mal klar darüber, wie getrennt wir eigentlich von diesem Planeten leben. Also wie stark die Trennung in uns eigentlich ist, das fühlen ja viele gar nicht. Ja? Und ich glaube, da geht es viel dann darum, dass die Menschen halt Räume finden, wo sie Stück für Stück mehr Bewusstheit darüber erlangen können, wie sehr sie eigentlich von sich getrennt sind und auch von der Welt oder wir untereinander auch. Also da ist mit Sicherheit, kann man da sehr viel tun, ja.
Vielen Dank, Ferder. Und ich finde, das sind sehr schöne und abschließende Worte für unseren Podcast. Und ich hoffe, dass wir auch hier einen Raum schaffen konnten, wo wir auch für Sie etwas Wertvolles vermittelt haben. Ich hoffe, dass Ihnen der Podcast gefallen hat. Hinterlasst ein Gefällt mir, teilt den Podcast mit jemand, dem er auch gut tun würde. Und auch nochmal ein Dankeschön an Ferder Barth für seine Zeit und den Einsatz bei dem Podcast heute.
Super, ich danke dir vielmals. Danke für die Einladung.